Nous devons être lucides.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Europa sterblich ist. Europa kann sterben. Europa kann sterben, und das hängt einzig und allein von unseren Entscheidungen ab, ob es das tut oder nicht. Und diese Entscheidungen müssen wir jetzt treffen.
So sprach der französische Präsident Emmanuel Macron vor wenigen Tagen in seiner Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Union an der Pariser Universität Sorbonne. Unser Europa kann sterben. Das waren große, durchaus martialische Worte, die der französische Präsident da wählte. Worte, die einem einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Sterben, das ist ja nicht zerfallen oder gespalten sein. Sterben, das heißt verenden, untergehen, wirklich weg sein. Es war eine Rede, die mit einem großen dystopischen Schreckbild an die europäische Geschlossenheit appellieren wollte. Eine Geschlossenheit, die, nebenbei gesagt, ja nicht selten auch von französischen Alleingängen zuletzt beschädigt wurde. Erst zuletzt, als Macron den Einsatz von Bodentruppen als Möglichkeit in den Raum stellte, ohne das mit den europäischen Partnern abgesprochen zu haben, oder auch Waffenlieferungen an die Ukraine verzögerte zugunsten der französischen Rüstungsindustrie. Und doch, wenn der europäische Präsident eine Rede zur Lage der Europäischen Union hält, dann hören alle hin. Nicht zuletzt, weil seine erste Rede an selber Stelle in die Geschichte eingegangen ist, als selbstbewusster EU-Reformvorschlag, den Angela Merkel damals ablehnte. Hören wir noch einmal hinein in diese engagierte, utopische Rede im September 2017. La seule
voie. Der einzige Weg, der unsere Zukunft sichert, über den ich heute mit Ihnen sprechen möchte und den Sie beschreiten müssen, ist die Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europas.
Damals, da war die Faust noch zusammengeballt, da lag Kampfgeist in der Luft und wirkliche Bündnishoffnung. Wie ist die Lage heute, 6 Jahre danach? Was für Reaktionen hat Macrons Rede hervorgerufen oder eben nicht hervorgerufen? Was ist der Kern, was das neue Angebot, das seine Rede beinhaltet? Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Und zwar mit Michaela Wiegel, unserer FAZ-Frankreich-Korrespondentin, und Damian Böselager, dem Europakandidaten von Volt. Jener Partei, die gerade mit dem erstaunlichen Ausruf »Sei kein Arschloch« zur Europawahl auffordert. Was damit gemeint ist und ob Macron vielleicht das Gleiche nur mit anderen Worten sagen wollte, darum geht es in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 29. April, und es ist gut, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt mit Michaela Wiegel verbunden, unserer wunderbaren Korrespondentin in Frankreich. Guten Morgen nach Paris, liebe Frau Wiegel.
Guten Morgen.
Ja, die Macron-Rede ist heute unser Thema. Bereits 2017 hat ja Emmanuel Macron, damals frisch ins Amt gewählt, eine Rede an der Universität Sorbonne gehalten. Das war eine ambitionierte Vision für ein souveränes Europa, das er damals entworfen hat. Viel Aufsehen hat die erregt. Dieses Mal hatte man das Gefühl, das Aufsehen hält sich so ein bisschen in Grenzen, und es war auch nicht mehr so eine richtig nach vorne gewandte, ambitionierte Vision, sondern eher eine Dystopie, hatte ich das Gefühl. Europa kann sterben, das war der Satz, der überall zitiert wurde. Wenn Sie die beiden Reden nebeneinander halten, was sind die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede?
Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich, dass Emmanuel Macron bald im 7. Amtsjahr ist und über 6 Jahre Zeit hatte, eigentlich Europa mitzugestalten, und deswegen natürlich die zweite Rede auch daran gemessen wird. Daher so ein bisschen die Ernüchterung. Und in der Tat, wenn man beide Reden nebeneinander hält, dann ist es so, dass im September 2017 tatsächlich viele seiner Vorschläge sehr zukunftsgewandt wirkten, zum Beispiel da die Forderung, Europa souveräner werden zu lassen, insbesondere im Bereich der Verteidigung. Heute sind wir von der erschreckenden Realität des Ukraine-Krieges quasi überholt worden. Deswegen wirkt die Rede, glaube ich, etwas düster.
Ja, Europa kann sterben, das ist ja schon eine ziemlich martialische Ausdrucksweise. Ist das auch ein Übersetzungsproblem oder ist das wirklich mit dieser Schärfe gemeint gewesen, und ist das wirklich eine reale Angst, die er hat? Was würden Sie sagen?
Also es ist ganz eindeutig ein Versuch der Dramatisierung. Er hat es nicht nur einmal gesagt, sondern in verschiedenen Formen. Europa kann sterben, Europa ist sterblich. Er hat aber jedes Mal auch wieder hinzugefügt, es hängt von uns, von unseren Entscheidungen heute ab, ob Europa sterben wird. ich glaube, diese Dramatisierung ist vor allem auch seiner schwierigen innenpolitischen Lage geschuldet. Der Europawahlkampf in Frankreich ist anders als 2019 ausgesprochen schwierig für Macrons Partei, die jetzt über 10 Prozentpunkte hinter dem Rassemblement National Marine Le Pen zurückliegt. Und es sieht bislang nicht nach einer Kehrtwende aus.
Wenn man jetzt mal überlegen würde, was kann Sterben eigentlich heißen aus Macrons Sicht? Also zerfallen, unter das Joch Russlands oder China kommen, ist das sozusagen irgendeine reale Vorstellung oder ist es eben wirklich nur, wie Sie sagen, Dramatisierung und gar nicht eine wirkliche sozusagen, ja, Konsequenz, die damit verbunden ist in seinem Kopf?
Also ich glaube, es ist wirklich eine Dramatisierungsformel. Macron ist ja ein Kind seiner Zeit und weiß, dass man manchmal Schockformulierungen braucht, um sozusagen als Rufer wahrgenommen zu werden, einen Weckruf in die Welt zu entsenden. Das hat er ja damals auch schon bei der NATO, der den Hirntod attestierte, erfolgreich gemacht und hat sich dann ja inhaltlich auch wieder sehr distanziert von seiner Äußerung. Deswegen würde ich jetzt diese Formulierung nicht überbewerten, sondern eher als Wunsch, Interesse an seiner Rede zu wecken.
Vor allem, weil man ja auch sagen muss, es gibt keine richtige Entsprechung in der Rede zu dieser dramatischen Wortwahl, zu dem, was er dann vorschlägt als Verbesserungsdinge. Ja? Also die Gründung einer militärischen Akademie, den Schutzschirm, Atomschutzschirm auszuweiten, das sind ja alles jetzt keine neuen, wirklich weltbewegenden Vorschläge. Also ein bisschen hatte man auch das Gefühl, das eine und das andere passt nicht so richtig zusammen. Ja? Also Wortwahl und dann Vorschläge, die daraus folgen.
Ja, Sie sprechen da genau den größten Schwachpunkt der Rede an, nämlich die konkreten Vorschläge. Die politische Analyse ist wie immer sehr gut untermauert und mit vielen Referenzen auf Philosophen, auf die Geschichte. Aber die Vorschläge, die konkrete politische Handlungsanweisung ist ausgesprochen schwach. Und deswegen glaube ich auch, hat diese Sorbonne-II-Rede nicht die gleiche Wirkung entfaltet wie die erste.
Vor allem muss man ja auch sagen, ich meine, das war eine Rede, die an die europäische Geschlossenheit appellierte. So richtig viel für diese Geschlossenheit getan hat Macron selber ja auch nicht in letzter Zeit, wenn wir daran denken, wie er unlängst den Einsatz von Bodentruppen als Möglichkeit in den Raum stellte, ohne das mit europäischen Partnern vorher abgesprochen zu haben. Oder auch bei der Waffenlieferung an die Ukraine gab es ja auch Verzögerungen, weil er irgendwie Rücksicht nahm auf die französische Rüstungsindustrie. Also ist Macron in Wirklichkeit nicht auch Teil des Problems, das er beschreibt?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Rede sich stärker an ein französisches Publikum richtete als an alle Europäer. Ich nehme da vielleicht zwei Beispiele. Das erste Beispiel, dass er sagt, die Handelsregeln werden nicht mehr eingehalten und deswegen dürfen wir auch nicht mehr nach diesen Regeln spielen. Das ist natürlich, wenn man mit Deutschland spricht, aber auch mit anderen großen europäischen Exportnationen ein Unding, dass der französische Präsident sich anmaßt, jetzt neue Regeln für die anderen Europäer schreiben zu wollen, ohne sich mit ihnen abzustimmen. Das andere ist die Bemerkung, ja, die wirklich meines Erachtens überhaupt keine europäische Grundlage für einen Konsens hat, nämlich zu sagen, wir dürfen nicht die Vasallen Amerikas werden, was vollkommen verdrängt den Umstand, dass natürlich wir ohne amerikanische militärische Hilfe überhaupt nicht als Europäer in der Lage gewesen wären, der Ukraine entscheidend zu helfen und dass die Ukraine heute schon russisch wäre, wenn die Amerikaner nicht beherzt eingegriffen hätten.
Ja, interessant. Genau diesen letzten Punkt, den Sie nannten, wollte ich auch noch ansprechen. Woher kommt denn dieser richtig gehende Anti-Amerikanismus bei Macron? Das war ja irgendwie vorher auch nicht so deutlich, oder? Täusche ich mich da?
Nein, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, dass das wirklich eine Überzeugung ist. Ich habe das Gefühl, das ist der ja fast verzweifelte Versuch, eine bestimmte Wählerschaft, eine gaullistisch geprägte Wählerschaft anzusprechen. Aber indem er auf diese Weise sich anbiedert, entfernt er sich natürlich sehr stark vom europäischen Konsens. Und das muss man eben tatsächlich sagen. Es ist durchaus problematisch, wenn man seine Reden im stillen Kämmerlein schreibt und nicht nach ausführlichen Gesprächen und Beratungen mit den anderen europäischen Partnern.
Ja, da haben wir jetzt interessante Dinge gehört, vor allem eben auch, dass diese Rede sehr stark innenpolitische Gründe hatte vielleicht auch und dadurch eben auch vielleicht die Resonanz international weniger geworden ist. Vielleicht letzte Frage, Frau Wiegel, wenn wir jetzt nochmal wirklich auf die französische Lage schauen. Macron ist ja ein Lame Duck, es geht zu Ende mit ihm, also nicht hoffentlich als Mensch, das sah ja ganz fit aus beim Fußballspielen neulich, aber jedenfalls als politische Figur. Wie ist die Lage? Was würden Sie sagen? Gibt es überhaupt noch eine Chance, Marine Le Pen zu verhindern? Wie ist Ihre Einschätzung heute, Ende April 2024?
Es werden natürlich dann drei lange Jahre, also 2027 sind erst die entscheidenden Wahlen und bis dahin kann noch viel passieren. Deswegen bin ich immer etwas vorsichtig mit Prognosen, aber in der Tat ist es heute so, dass bei vielen Franzosen die Überzeugung vorherrscht zu sagen, wir haben alles ausprobiert, wir haben auch einem jungen Präsidenten eine Chance gegeben und dennoch haben wir das Gefühl, es geht nicht wirklich vorwärts. Und diese europäische Begeisterung, die Emmanuel Macron in seinen Anfängen vermittelt hat, in einem Land, das ja tatsächlich seit Jahrzehnten sehr stark vom europäischen Skeptizismus geprägt ist, die ist jetzt tatsächlich geschwunden. Und ich gehe davon aus, dass die Europawahlen mit einer Abstrafung für die Regierungspartei enden wird.
Also ein bisschen Katerstimmung in der Grand Nation. Vielen Dank jedenfalls, Frau Wiegel, für diese wunderbare Einschätzung heute. Danke. Ja, eine gewisse Ernüchterung ist schon zu spüren beim Blick auf den ehemaligen europäischen Hoffnungsträger Macron. Wie sehr hatte man ihn bewundert für seine Dynamik, seine Eleganz, seine Ausdruckskraft, ein Intellektueller auf dem Präsidentenstuhl. Aber was hat sein verbales Engagement wirklich gebracht? Europa steht heute, so muss man ja sagen, schlechter da als 2017. Die Idee der Gemeinschaft verliert an Überzeugungskraft, immer mehr Zweifler an der Europäischen Union ziehen ins EU-Parlament ein, russischer und chinesischer Einfluss wird sichtbar. Dass darunter der europäische Geist leidet, wird nicht ohne Folgen bleiben. Kann es nur noch die Dystopie retten? Ein Schreckbild aufwecken? Das wollen wir jetzt einen jungen Pro-Europäer fragen. Ich bin jetzt verbunden mit Damian Böselager, dem Mitbegründer von Volt Europa und dem Spitzenkandidaten dieser Partei für die Europawahl hier in Deutschland. Wir erreichen ihn bei einer Digitalisierungskonferenz in Frankfurt gerade. Ich grüße Sie, Herr Böselager.
Danke für die Einladung.
Erste Frage. Auf dem Wahlplakat von Volt hier in der Berliner Friedrichstraße, bin gerade wieder dran vorbeigelaufen, steht groß und fett, sei kein Arschloch. Was heißt das? Alle, die nicht Volt wählen, sind Arschlöcher?
Nein, es hat einfach leider der kategorische Imperativ von Kant nicht mehr draufgepasst. Also es ist ja 300 Jahre Kants Geburtstag dieses Jahr. Also was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Man muss dazu natürlich sehen, was im Kleingedruckten unten drunter steht. Und da steht, deine Stimme gegen Rechtsextremismus. Und in genau diesem Kontext sollte es auch gesehen werden. Also wir wollen einfach stark dafür aufrufen, darüber nachzudenken, wie die Welt aussehen sollte in der Zukunft.
Zu welchem europäischen Spitzenpolitiker würden Sie das aber gerne einmal sagen? Sei kein Arschloch.
Ich würde das, glaube ich, niemandem direkt sagen. Es ist ja eher so eine Aufforderung auch an mich selber, tatsächlich dafür zu sorgen, dass man das Richtige tut, demütig bleibt und vielleicht das Wohl der Menschen im Kopf behält.
Das Wohl der Menschen im Kopf hat auch der französische Präsident Emmanuel Macron in einer sehr dystopischen Rede, die er vor ein paar Tagen zur Lage der Europäischen Union gehalten hat. Wie haben Sie diese Rede gehört? Was haben Sie da mitgenommen?
Naja, zum Ersten ist ja der Zeitpunkt ganz interessant. Die Umfragewerte für Macrons Partei gehen gerade massiv in den Keller. Und dann hat er mit relativ kurzer Vorbereitungszeit diese Rede anberaumt in der Sorbonne, um darauf aufzubauen, dass er eben vor der letzten Wahl auch so eine Rede gehalten hat. Für uns war es ein bisschen erstaunlich, weil er auch seine ganzen Europaabgeordneten eingeladen hat, die derzeit in der letzten Plenumswoche die Abstimmung gemacht haben. Also das war jetzt sozusagen auch nicht so besonders europafreundlich. Aber grundsätzlich inhaltlich ist die Rede okay. Ich glaube, was mir fehlt, ist eine tatsächliche Vision, wie es mit Europa weitergehen sollte, über das hinaus, was man normalerweise so hört. Und um ganz ehrlich zu sein, obwohl ich ein großer Fan von Macrons erster Sorbonne-Rede war, er davon jetzt nicht so besonders viel oben auf die politische Agenda gesetzt. Also das eine ist, man redet drüber, man sagt, man möchte was verändern. Und das zweite ist, man versucht es dann halt auch tatsächlich hinzukriegen.
Glauben Sie denn auch, dass Europa sterben könnte? Diese martialische Wortwahl hat er ja gewählt.
Ich glaube, dass Europa tatsächlich in einem großen Umwälzungsprozess sich befindet. Das ist ja auch der Grund, warum wir Volt gegründet haben, weil die Rechtspopulisten überall stärker werden. Also die letzten beiden Beispiele sind ja nur Portugal und die Niederlande. Das sind schon mal ziemlich harte Beispiele dafür, wie Rechtspopulisten stark werden. Ich glaube, dass wir da wach sein müssen und uns schon überlegen müssen, was unsere Strategie ist, damit umzugehen. Und ich glaube, dass die richtige Strategie eigentlich schon die ist von Sorbonne 1, also von Macrons erster Rede, nämlich eine ambitionierte Vision davon zu erstellen, wo es hingehen sollte, aber dann halt die auch umzusetzen.
Ja, weil das ist ja ein bisschen das Problem. Jetzt sagen Sie auch schon sozusagen zum zweiten Mal, der Rechtsruck ist das große Problem. Das ist ja dann eben eigentlich immer so ein schwarzes Bild zu zeichnen, etwas an die Wand zu werfen, ein Schreckbild und dann zu sagen, wenn wir das nicht wollen, dann wählt lieber uns traditionell Gemäßigte. Aber da ist ja sozusagen keine Utopie, kein anderes Europa, was jetzt mitreißt, sondern eher, bitte alles so bleiben, wie es ist, sonst kommen die Rechten dran, oder?
Ich bin da voll bei Ihnen. Das ist auch mein Vorwurf gegenüber den traditionelleren Parteien. Wie gesagt, deswegen hab ich ja auch Volt mit Leuten aus Frankreich und Italien gegründet, als europäische Partei, weil wir natürlich ein utopisches Bild anbieten. Und unsere Utopie ist eine relativ langweilige, in der Hinsicht, dass wir sagen, natürlich ist es derzeit so, dass man keinen direkten Einfluss darauf hat, wie die europäische Regierung aussehen soll. Und das treibt auch viele Menschen vielleicht eben dazu, sich gegen Europa auszusprechen. Aber eigentlich müssten wir genau, wie Sie sagen, eben dafür kämpfen und darum ringen, was für eine Europa wir haben wollen. Und was man dafür braucht, und das ist das, was wir anbieten oder wofür wir kämpfen wollen, ist eine richtige europäische Demokratie, in der man europäische Parteien wählt. Und wenn die europäischen Parteien, die europäische Partei, die man gewählt hat, dann eine Mehrheit kriegt, dass die dann auch die Regierung stellt. Und dass man dann eben tatsächlich auch die Politik bekommt, die man gewählt hat. Also als Beispiel, wenn die Konservativen die Mehrheit kriegen bei der europäischen Wahl, dann sollte es so sein, dass wir eine konservative Regierung für die nächsten 5 Jahre bekommen, die dann auch in der Lage ist, konservative Politik zu machen. Zum Beispiel weniger Migration, härtere Sanktionen gegen Russland. Genauso, wenn man sozialdemokratisch wählt, sollte man dann halt eben, was weiß ich, schwächere Sanktionen gegen Russland und dafür aber bessere Sozialstandards kriegen. Und diese sozusagen direkte Rechenschaft, die fehlt uns. Und also unsere Utopie für Europa ist ganz klar, dass wir eine parlamentarische Demokratie brauchen, auch auf europäischer Ebene, damit die Leute eben nicht mehr nur dafür oder dagegen stimmen, sondern eben für ihre politische Richtung stimmen.
Okay, das ist interessant. Und Sie würden sagen, dass der Erfolg rechtspopulistischer Parteien damit dann eingegrenzt würde, wenn man eine direktere demokratische EU schaffen würde. Also wäre das ein Heilmittel sozusagen gegen die ja doch jetzt bahnbrechenden Erfolge, die zu erwarten sind, der Rechtspopulisten?
Ich bin da fest von überzeugt. Also wenn man sich den Brexit anschaut, dann gibt es natürlich viele einfache Antworten wie russische Intervention und so weiter. Aber die Engländer haben eine riesige Tradition für Parlamentarismus. Und ich glaube, denen hat das so ein bisschen gefehlt. Und deswegen war dieses Argument relativ einfach zu machen. Ja, Brüssel, da kann man eh nichts dagegen tun. Und die kommen einfach nur und so. Also ich glaube schon, dass wenn diese ganzen Leute, mit denen ich hier auch jetzt diskutiere für Europa, die dann sagen, ja, aber diese Bürokratie, dieses Monster, was kann man denn machen? Wenn die das Gefühl hätten, ich wähle eine Partei, die mir verspricht, sie baut Bürokratie ab. Und diese Partei kommt dann tatsächlich nach der Wahl in die Regierung, das heißt auch in die Koalitionsverhandlungen, verhandelt in den europäischen Koalitionsvertrag rein, dass Bürokratie abgebaut wird und ist dann in der Lage, das auch über Initiativrecht, das ist ja auch das Recht, sozusagen Gesetze abzuschaffen für das Parlament, das auch umzusetzen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, meine Stimme bringt ja wirklich was. Die EU funktioniert auch so, wie ich das kenne von der lokalen, regionalen und nationalen Ebene. Und ich glaube schon, dass man da viel auffangen könnte.
Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen über den Rechtsruck ja schon gesprochen und wollen vielleicht mal ganz kurz einen Infoblock einspielen, was das eigentlich wirklich heißt, Rechtsruck, die verschiedenen ja doch echt unübersichtlichen Parteifamilien, die es da gibt. Da hören wir mal ganz kurz einen Infoblock und sprechen danach nochmal weiter.
Welche Fraktionen im Europäischen Parlament sind eigentlich die Rechten? Als rechts gelten 2 Fraktionen. Die europäischen Konservativen und Reformer, EKR oder ECR, bestehen aus Konservativen, EU-Kritikern und sind in Teilen rechtspopulistisch. Unter anderem zählen die polnische PiS-Partei und die italienischen Fratelli d'Italia dazu. In der Fraktion Identität und Demokratie, ID, bündeln sich rechtspopulistische, nationalistische und rechtsextreme Parteien. Die AfD oder auch das französische Rassemblement National gehören der ID an. Rechtspopulistische Parteien betonen oft den Kampf gegen das politische Establishment und fordern häufig eine restriktivere Einwanderungspolitik. Rechtspopulismus ist nicht per se rechtsextrem, da er sich nicht als antidemokratisch versteht und Verfassungstreue betont. Im Gegensatz dazu strebt der Rechtsextremismus einen vollständigen Wandel des demokratischen Systems hin zu einem autoritären oder sogar totalitären Regime an, basierend auf nationalistischem und rassistischem Gedankengut. Wahlprognosen zeigen, dass beide Fraktionen in der anstehenden Wahlsitze hinzugewinnen können. Gemeinsam können sie 180 der 705 Sitze im Europaparlament erreichen und damit fast ein Viertel der Abgeordneten stellen. Zum Vergleich, 2019 war dieser Wert noch bei 18%, 2014 bei 15,7% und 2009 bei 11,8%.
Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen sozusagen tiefer eingestiegen in die ziemlich komplexe Parteienlandschaft. Wenn wir jetzt also draufschauen, nach den Prognosen, ein Viertel wird dann dem rechten Spektrum zugehörig sein, wenn sich jetzt nicht noch Fundamentales ändert. Was hat das für Konsequenzen für das EU-Parlament, auch für jemanden wie Sie, der ja dort hoffentlich wieder sitzen wird? Wie schauen Sie da drauf? Macht Ihnen das Angst? Wird das Dinge verhindern? Was ist Ihr Kommentar dazu?
Also das Erste, was man festhalten muss, ist, dass die proeuropäische Mehrheit natürlich bestehen bleibt. Ja, also sozusagen die Idee, dass das Europäische Parlament dysfunktional werden kann, da müssen wir jetzt, glaube ich, keine Sorge haben. Das Zweite, was aber auch wahr ist, ist, dass wir derzeit eigentlich die Möglichkeit für zwei Mehrheiten haben, nämlich die progressive Mehrheit, das ist dann sozusagen von der Linken bis zur liberalen Fraktion alles, also noch die Sozialdemokraten und die Grünen dabei. Und die haben theoretisch eine Mehrheit, die aber nicht so oft zu tragen kommt, aber so als Drohgebilde das schwebt. Und die andere Mehrheit, die wir derzeit haben, ist eben die der drei größeren Gruppen, also Konservative, Sozialdemokraten und Liberale. Das heißt aber, in der derzeitigen Dynamik ist es schon so, dass die Konservativen aufpassen müssen, nicht zu extrem zu sein und nicht zu viel zu verlangen, weil sonst tatsächlich diese progressive Mehrheit zustande kommen könnte. Und das fällt jetzt weg. Also ich glaube, dass die nächsten 5 Jahre keine Politik gemacht werden kann, wo die Konservativen nicht auch zustimmen. Und das ist natürlich etwas, was die Dynamik dann etwas verändern wird. Das wird auch für mich das Leben ein bisschen verändern, weil ich werde ja wieder verhandeln mit den Liberalen und den Grünen, wo ich mich dazusetze. Und natürlich ist dann die Frage, wer von den beiden Fraktionen sind die sogenannten Kingsmaker? Also wer ist entscheidend, um eine Mehrheit zu kriegen? Wie wichtig werden die Grünen sein? Wie wichtig werden die Liberalen sein? Und ja, das sind alles natürlich Fragen, die man sich jetzt ganz genau anschauen muss.
Dass jetzt zum Beispiel Manfred Weber dafür plädiert, die Fratelli d'Italia, also Melonis Partei, mit in die EVP aufzunehmen. Wie schauen Sie da drauf? Ist das nur eine wahltaktische Angelegenheit, dass da am Ende dann eben die Stimmenmehrheit wächst? Oder glauben Sie auch, dass da wirkliche Übereinstimmungen inhaltlicher Art eine Rolle spielen?
Ich glaube, ich weiß, dass Manfred Weber schon sehr lange versucht, die Fratelli zu sich zu kriegen. Das ist halt eine große Gruppe von Abgeordneten. Das hilft natürlich. Ich glaube, er hat für sich definiert, dass die zu ihm passen könnten. Er möchte, glaube ich, auch dafür sorgen, dass die Rechtskonservativen einfach nicht zu stark werden, sondern dass eben das Bündnis der Konservativen so breit und groß wie möglich ist. Das ist ja auch der Versuch eigentlich der Konservativen in den einzelnen Nationen auch. Also es ist für mich ganz logisch. Passen die inhaltlich wirklich zusammen? Ich glaube, das müssen die Konservativen selber beurteilen. Aus meiner Perspektive gibt es da schon noch einen neofaschistischen Hintergrund, der sich aber derzeit noch nicht so stark ausspielt. Das müsste man, glaube ich, auch weiter beobachten.
Also Arschlöcher oder keine Arschlöcher, die Fratelli?
Wie gesagt, ich würde das jetzt jemandem direkt sagen. Ich finde, es gibt da schon komische Sachen. Also zum Beispiel, dass man sich aus einem Asyllager mit 5.000 Euro in Italien jetzt rauskaufen kann, halte ich für ein bisschen erstaunliche Entwicklung. Und da gibt es immer mal wieder so Ansätze von Gesetzen, die ich schon sehr problematisch finde.
Herr Böseberger, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute auf der Konferenz und wir sprechen uns sicher einmal wieder. Alles Gute.
Danke für die Fragen.
So viel ist klar. Die Lage in Europa scheint ziemlich düster. Die anstehende Wahl wird keine leichte sein. Glaubt man noch an die EU so, wie sie gerade ist, oder will man radikale Veränderungen? Und wenn ja, wen dann wählen? Wenn selbst der französische Präsident Veränderungen will, aber sie nicht wirklich herbeiführen kann, beziehungsweise keine Lösungsvorschläge machen kann, die breiten Wirksamkeit erzielen. Wie soll denn der politische Otto-Normalverbraucher dann mit Blick auf Europa an seine Gestaltungsmacht glauben? Die Frage bleibt offen, darf aber meiner Meinung nach am Ende nicht nur zynisch beantwortet werden. Der Ausruf "sei kein Arschloch" darf nicht der letzte sein. Apropos, ziemlich kritisch haben manche unserer Hörerinnen und Hörer die Sendung der letzten Tage vom FAZ-Kongress verfolgt. Und dazu holen wir uns jetzt wieder zum Schluss unseren FAZ-Daily-Daddy Michael Götz ans Mikrofon, der ein paar Leserstimmen für uns aufbereitet hat. Grüß dich, Michael.
Hallo Simon. Ja, am Freitag haben wir ja unsere Folge live vor Ort auf dem Kongress zur 75-Jahr-Feier der FAZ aufgenommen und haben ja auch hörbare Geschenke am Wochenende hinterlassen im Stream unseres Dailies, die Gespräche mit Uli Hoeneß und Harald Schmidt als Wochenendfolgen. Dazu hat uns, wie du schon gesagt hast, viel Positives erreicht, aber auch Kritik. Und Benjamin Schmidt schreibt uns: Altmännerhumor von Harald Schmidt und die FAZ-Redakteure machen gute Miene zum bösen Spiel. Ziemlich daneben.
Ja, also ein bisschen Rollatorenrock war das ja schon. Ich habe das Gespräch heute Morgen auch gehört. Ein Müh defitistisch fand ich es auch. Die Rentner haben es eh in der Hand, in die Weltreisen nicht mehr nötig und auf Fragen von des Publikums antworten muss man auch nicht mehr. Also es war so ein bisschen Harald Schmidt als zweite, dritte Ableitung von Harald Schmidt, hatte ich das Gefühl. Ich habe ihn eigentlich immer sehr geschätzt, vor allem natürlich, weil er als Schauspieler gestartet ist. Ich bin ja auch vor allem Theaterkritiker und habe seine leidenschaftlichen Gespräche mit Gerd Voss oder Klaus Peimann in Erinnerung. Aber so bräsig selbstverliebt, wie er da jetzt den Applaus mit Geriatriewitzen eingefahren hat, das ist mir dann, muss ich sagen, doch auch ein bisschen gegen das jugendliche Herz gegangen.
Ja, außerdem hat sich Martin Klein zum Interview unseres Herausgebers Berthold Kohler geäußert und der Gast war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und den hätte er gern gefragt, ob er ohne Gerhard Schröder Bundespräsident geworden wäre und was denn sein, Zitat, zweiter Ziehsohn Olaf Scholz ohne die Vorarbeit von Schröder machen würde. Ziemlicher Schröder-Fan offensichtlich, der sich auch ein Interview mit dem 80-Jährigen wünschen würde.
Ja, dazu kann ich nur sagen, wir haben Gerhard Schröder schon öfters angefragt hier im FAZ-Podcast für Deutschland, immer bisher eine Ablehnung bekommen, wenn überhaupt eine Antwort kam. Also wenn der Hörer Martin Klein einen direkten Draht zum Bundeskanzler AD hat, dann kann er uns gerne verbinden. Wir nehmen die Anregung gerne auf, würde ich sagen. Gut, vielen Dank, Michael, für diese zwei Einspielungen der Hörermeinung und bis ganz bald.
Bis bald, Simon.
Und um ganz am Schluss nochmal die Laune etwas zu heben, viel FAZ-Internes jetzt zum Abschluss, aber 75 Jahre FAZ, das haben unsere wunderbaren Vertriebskollegen zum Anlass genommen, um aktuell mit einem Jubiläumsangebot Lust auf das zu machen, was wir hier tun. 7 Monate FAZ Plus für 5 Euro pro Monat inklusive einem großen Gewinnspiel mit 75 Preisen im Wert von 75.000 Euro. Klingt echt nicht schlecht. Also erster Preis ein Auto, zweiter Preis eine Maledivenreise und dritter Preis ein Trade Republic Depot. Ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde, aber versuchen Sie es doch mal. Und vor allem hören Sie und unterstützen Sie uns dafür mit dem FAZ Plus Abo. So viel von uns, dem FAZ Podcast für Deutschland. Morgen ist hier mein Kollege Felix Hoffmann für Sie vor Ort und schaut auf die Islamisten-Demo in Hamburg. Mein Name ist Simon Strauß, der Kevin Gremmel. Herzlich Dank für die Unterstützung und Ihnen fürs Zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.